Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Februarfolge der Reisewarnung. Heute geht es nach Syrien aus aktuellem Anlass. Bei mir im Studio ist Christina Balbach. Hallo, schön dich zu sehen.
Hallo Brigitte.
Ja, die Nachricht kam ja für uns ziemlich überraschend an diesem 9. Dezember letzten Jahres. Assad ist gestürzt, hat sich nach Moskau abgesetzt und Islamisten haben die Macht übernommen. Das ist jetzt mal so die Ultrakurzzusammenfassung. Christina, du kennst dich in der Region und mit den Hintergründen vor allem auch aus. Warst du genauso überrascht wie ich?
Ja, ich war total überrascht und hocherfreut. Es kam dann doch sehr unerwartet. Im Nachhinein denkt man, die Zeiten waren günstig für diese Gruppen, das zu wagen. Aber auch von Partnerseite, ich hatte ja Kontakt auch sehr viel nach Syrien in der Zeit, die waren auch alle genauso überrascht. Es hat sich überhaupt nicht abgezeichnet.
Okay, wie ist das denn nochmal abgelaufen? Also man hat immer nur gehört, die dringen jetzt immer weiter Richtung Damaskus vor und das ging ja ratzifatzi.
Das waren nur gut 10 Tage,
ja, los,
von oben, also von Idlib aus, dann über Aleppo, Hama Homs, dann an der Küste runter nach Damaskus. Ja, aber die Zeiten waren günstig, wie ich schon angerissen habe. Deswegen auch, weil natürlich die großen Stellvertreter dieses Krieges, Russland, hat den Fokus immer noch auf die Ukraine gerichtet. Iran war über die Hisbollah mit dem Blick in Gaza und in Israel. Und deswegen hat die HTS-Miliz die Gunst der Stunde genutzt.
Also die HTS, das ist diese Gruppierung von islamistischen Feinden des Assad-Regimes. Also es gab im Prinzip die zwei Seiten, Assad und den HTS. Und HTS ist ein Zusammenschluss, so habe ich es verstanden.
Ja, es gibt ganz viele Seiten tatsächlich.
Ja, genau, aber die haben sich zusammengeschlossen.
Aber die HTS-Miliz, die eben seit Jahren schon in Idlib oben diese Provinzregierung installiert hat, hat diesen Vormarsch gewagt und es haben sich auch noch andere Gruppierungen angeschlossen und so ging das dann voran.
Okay. Wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema, aber eine Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Wie nennen wir das Ganze denn jetzt? Was war denn das? Revolution, eine Machtübernahme, ein Umsturz?
Also ich finde schon, dass es eine Revolution war, weil es eben tatsächlich einen tiefgreifenden strukturellen Wandel der bestehenden Verhältnisse und des bestehenden politischen Systems nach sich gezogen hat sofort. Und natürlich auch, weil damit dieses Ziel von 2011, wenn man sich an die Anfänge des arabischen Frühlings erinnert, an die von Syrerinnen und Syrern begonnenen Proteste, Aufstände mit dem Ziel, eben dieses diktatorische Regime zu stürzen. Das wurde jetzt vollendet. Das ist natürlich historisch. Es wurde relativ unblutig auch vollendet. Das ist etwas anderes als ein Putsch. Man hört ja auch immer wieder von Putschen, wo sich dann so eine kleine, sehr militarisierte Gruppe dann an die Macht über Nacht oft hieft. Ich finde, das ist dieses Mal anders einzuschätzen. Es waren Syrerinnen und Syrer selbst. Natürlich haben sich, wie ich schon erwähnt hatte, auch andere Gruppen angeschlossen. Es sind auch Kämpfer aus dem Ausland dabei natürlich. Das ist eine sehr bunt gemischte Gruppe. Das macht es auch so schwierig. Aber trotzdem kam dieser Impuls aus Syrien.
Und es gibt einen Systemwechsel.
Definitiv.
Was eigentlich ein Kennzeichen für eine Revolution ist.
Und das ist auch das, worüber sich tatsächlich alle Syrerinnen und Syrer freuen, da sind sich alle einig, weil dieses eingefrorene System, das seit Jahrzehnten auch bestanden hat, das System, das fußte ja nur auf Willkür und auf Angst und dass sie das nun los sind, das ist wirklich eine Freude, die, glaube ich, alle teilen können.
Wie lange waren die Assads nochmal an der an der Macht? Also, Regierung kann man ja auch nicht sagen.
Ja, der Vater von Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, der ist 1971 an die Macht gekommen. Die Baath-Partei, diese sozialistische Partei, die ist sogar schon früher an die Macht gekommen. Und im Prinzip sind es insgesamt
mehrere Generationen auf jeden Fall.
Mehr als 50 Jahre.
Also die meisten Menschen, die dort leben, dürften nie was anderes gekannt haben.
Das ist so. Also ich habe auch mit einem syrischen Bekannten, der jetzt in Deutschland ist, nochmal gesprochen, der auch meinte, es ist unfassbar. Er sagte zu mir, du hast wirklich noch etwas erlebt, die letzte Diktatur im arabischen Raum, als ich dort war vor 2 Jahren. die ist nun weg. Und er selbst meinte, er hat auch mal gewählt, aber diese Wahlen waren auch immer so absurd. Es gab ja immer diese eine Partei und es war klar, die Familie Assad ist an der Macht, da ändert sich auch nichts dran. Diesen Gedanken, dass das nun beendet ist, das ist schon was sehr Großes.
Okay, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir schon ganz viel über Begrifflichkeiten gesprochen und du weißt, was jetzt kommt. Und ich bin sehr gespannt, was du mir erzählst. Drei Begriffe hast du mit Sicherheit mitgebracht.
Habe ich mit Sicherheit nicht mitgebracht.
Oder mit Sicherheit nicht mitgebracht, weil es wahrscheinlich wieder keine Begriffe sind oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, ich habe lang drüber nachgedacht. Das gefällt mir auch immer sehr gut.
Den Verdacht hatte ich auch schon.
Ich hätte total gerne mal wieder Musik mitgebracht. Und auf Spotify ist wahnsinnig viel gerade im Umlauf. Neu komponierte Freiheitshymnen und Lieder jetzt zum Umbruch in Syrien. Aber ich konnte es nicht so ganz verifizieren, immer von wem es ist und auch die Texte. Und
ich wollte gerade sagen, verstehst du alles?
Nein, natürlich nicht. Und auch mit der Übersetzung ist es schwierig. Und dann... Es ist das Pendant quasi zu diesen verschiedenen Interessengruppen. Also das konnte ich jetzt nicht umsetzen. Da dachte ich, das lasse ich lieber. Aber mir ist was anderes untergekommen.
Und jetzt wird die Tasche aus.
Schlüssig. Ich habe in meinem Schrank nämlich noch etwas gefunden.
Die hattest du schon mal da, die Aleppo-Seife.
Ganz genau. Die hatte ich vor... Wann hatten wir den Podcast über Syrien, die Folge? Vor 1,5 Jahren?
In etwa. Wann warst du dort?
Das war im Frühjahr 23.
Dann wird es irgendwann, also im Jahr 23 gewesen sein, ich glaube irgendwie Mitte des Jahres, ja?
Ja, genau. Und die hatte ich damals dabei. Sie hat sich ein bisschen verändert. Dieses grüne Lorbeeröl, das dann eigentlich im Kern so rausschimmert, hat sich verflüchtigt, macht aber nichts. Die ist trotzdem noch gut, habe ich mir sagen lassen.
Okay. Aber sie sieht so ein bisschen aus wie ein Gouda, wenn er alt wird.
Vielleicht wird sie sogar besser. Ich weiß es gar nicht.
Also riechen tut sie nicht wie ein Gouda, der alt ist.
Ich fand, sie ist ein ganz schönes Beispiel dafür, was jetzt alle Syrerinnen und Syrer sicherlich wollen, nämlich, dass es wieder losgeht, dass ein Aufbruch stattfindet, dass alle Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule gehen, dass alle wieder einen Job haben können, dass die Wirtschaft in Gang kommt, jetzt, wenn die Sanktionen auch vielleicht fallen können. Das zeichnet sich ja ab momentan. Und die Aleppo-Seife, muss man wissen, ist ja auch von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erhoben worden, schon eine Weile her, wird in Aleppo gefertigt. Und es gab vor dem Krieg, also vor 2011, ungefähr ja so gut 200 kleinere und mittlere Seifenmanufakturen, Familienbetriebe, die gefertigt haben. Es sind mehrere 10.000 Tonnen pro Jahr gefertigt worden, verseift worden und exportiert worden. Also durchaus ein Wirtschaftszweig. Und das ist natürlich zum Erliegen gekommen. Man erinnert sich sicherlich der ein oder andere Aleppo 2015, als die Russen das wirklich niedergebombt haben. Da war gar nichts mehr. Da steht auch teilweise kein Stein mehr auf dem anderen in vielen Vierteln. Viele Manufakturen sind zerstört worden. Viele sind ins Ausland gegangen. Es wird Aleppo-Seife inzwischen auch teilweise im Ausland hergestellt von Syrern in der Diaspora, die das versucht haben. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und dieser Gedanke, es sind noch ein paar Manufakturen übrig, dass das vielleicht wieder beginnen könnte, ist sehr symbolhaft, finde ich.
Okay. Mir ist wieder eingefallen, du bist im September oder Oktober da gewesen, weil wir damals 23 mehrere Folgen hintereinander über den Nahen Osten hatten, unter anderem auch mit Abt Nicodemus, weil da gerade der Krieg in Israel angefangen hatte. Und diesmal machen wir es in der umgekehrten Reihenfolge. Jetzt hatten wir erst den Abt Nicodemus und jetzt dich.
Ja,
genau.
Den Nahen Osten haben wir ja immer im Blick. Und ich habe natürlich auch nochmal die Missio-Magazine mitgebracht von damals, nach meiner Reise nach Syrien, als ich darüber berichtet habe, wie es sich angefühlt hat, dort zu sein. Das zeigt mir auch nochmal, dass wir natürlich über all die Jahre des Krieges auch dort Projekte unterstützt haben. Das ist natürlich für ein kirchliches Hilfswerk mit diesen Strukturen der Kirche möglich. Wir haben immer Gelder sicher dorthin bringen können, und Schulen unterstützen, das ist da für andere dann schon schwieriger geworden in diesen Jahren. Aber wir waren immer dort und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht kann man das ja jetzt auch wieder ausbauen.
Gibt's da irgendwas in dem Bericht, wo du sagst, Mensch, ich bin gespannt, genau dieser Aspekt wieder weitergehen wird? Hast da die Seite ja aufgeschlagen?
Was wir ja viel unterstützt haben, ist das Thema Bildung und Schulen. Denn ungefähr die Hälfte aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aktuell in Syrien besucht überhaupt keine Schule. Das heißt, das, was
Wahnsinn.
Wir oder was besser gesagt unsere Partnerinnen und Partner vor Ort möglich gemacht haben, waren eben auch so Inseln tatsächlich in diesem Nichts, in diesen, als nichts möglich schien, trotzdem weiterzulaufen lassen. Es haben sich ja teilweise die Jugendlichen selber unterrichtet und unterstützt, damit sie so ein bisschen was lernen können und keine verlorene Generation werden. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das ich getroffen habe, die Katja, die dank Don Bosco eine super Bildung erfahren hat, die aber dann auch irgendwann ins Ausland gegangen ist, aus Mangel an Jobs dann auch am Ende und an Perspektiven. Und ich bin gespannt, bin auch immer noch mit all diesen Leuten in Kontakt zu erfahren, wo sich's vielleicht dreht. Wie geht's weiter für die alle? Wer denkt drüber nach, zurückzugehen oder auch nicht?
Ja, das ist spannend, ein sehr spannender Aspekt, ja.
Es ist total spannend momentan, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir drüber sprechen. Es ist natürlich auch alles ein bisschen undurchsichtig, aber ich glaube, dass wir jetzt in der Folge ein bisschen für uns das so ja klären können.
Ja, das war Nummer 2.
Nummer 3 gibt's nicht.
Christina, ich bin entsetzt.
Einfach so.
Na gut. Du hast gerade schon erzählt, dass du bei deiner Syrienreise Anfang 23, hast du gesagt, war das, ne? Viele Projektpartner, Partnerinnen kennengelernt hast, christliche Projektpartnerinnen und Partner. Jetzt nach der Revolution hast du Kontakt mit ihnen ganz bewusst aufgenommen. Also mit einigen bist du ständig in Kontakt, wahrscheinlich irgendwie über WhatsApp immer mal wieder eine Nachricht. Mit einigen hast du jetzt wirklich Kontakt aufgenommen, um auch zu recherchieren. Was haben die denn erzählt? Wie haben die diese Tage dieser Revolution erlebt?
Also den ersten Kontakt hatten wir tatsächlich nach Aleppo. Und das ging ja mit der HTS-Miliz und dem Vorrücken, das ging ja Ende November los. Und wir hatten dann in diesen ersten Dezembertagen, es war dann an dem Tag, als die HTS dann Aleppo eingenommen hat, hatten wir Kontakt nach Aleppo, also versucht aufzunehmen.
Zu wem habt ihr da Kontakt? Zu welchem Projekt?
Das ist das Christian Hope Center in Aleppo, die auch sich viel um Bildung kümmern für Kinder und Jugendliche. Okay. Da habe ich mich zusammen mit unserer Missio-Auslandsreferentin für den Nahen Osten, die die Projekte auch koordiniert, zusammengesetzt. Wir dachten, wir rufen jetzt einfach mal an, machen WhatsApp-Anruf nach Aleppo und da ging gar nichts. Und hinterher haben wir einen Kollegen erreicht, der inzwischen nach Latakia geflohen war. Der war erreichbar und er meinte...
Das ist in der Nähe Latakia oder was?
Genau, das ist eine Küstenstadt, also okay. Schon ein Stück weg. Und er meinte, Internet ist zusammengebrochen, da geht gerade gar nichts mehr. Alle sind total verängstigt. Der hat uns dann noch Bilder geschickt. Es waren Massen, die Aleppo verlassen hatten, einfach aus Angst. Und sind über Nacht geflohen, haben ihre Habseligkeiten aufs Auto gepackt und sind gegangen. Und manche sind geblieben, waren dann aber auch erstmal eingeschlossen. Es gab dann Ausgangssperren, es war alles sehr undurchsichtig. Und dann war klar, wenn das jetzt hier blockiert bleibt, die Stadt, dann werden wir sehr bald ein Problem haben mit Essen und Trinken. Wie geht's weiter? Aber schon in den Folgetagen war klar, es entspannt sich. Alle haben so ein bisschen aufgeatmet, das Internet kam zurück und es ist... nichts passiert, zumindest was ich jetzt dann sagen kann für die kirchlichen Partner vor Ort, die auch meinten, es passt, wir sind unversehrt, aber alle waren so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung.
Genau, weil ich stelle mir vor, du bist christliche Minderheit in Syrien und es kommt eine Gruppe von Islamisten und übernimmt die Macht. Ich glaube, ich hätte Angst.
Die hatten auch alle wahnsinnige Angst und man hat ja sehr schnell erfahren, wer dahinter steckt. Die HTS-Miliz ist ja nicht unbekannt. Seit Jahren leitet sie eben diese Parallelregierung oben in Idlib im Nordwesten.
Wo auch eigentlich nie Ruhe war, ne?
Wo nie Ruhe war, weil sich dort über die Jahre ganz viele verschiedene Gruppen angesiedelt haben. Teilweise auch wirklich in Zeltcamps. Alle Oppositionellen, die im Land geblieben sind, aber unter dem Regime nicht mehr leben konnten und wollten, sind zum Beispiel dorthin. Es sind verschiedene von der Türkei installierte Gruppen dort oben. Also es ist sehr eine bunte Gemengelage und es war ziemlich schnell klar, der Chef der HTS-Miliz hieß da noch zu dem Zeitpunkt Abu Mohammed al-Jolani, hat sich ja inzwischen umbenannt.
Aha, okay.
Und der Name ist natürlich bekannt. Es ist ein Islamist und er war auch damals schon als Kämpfer im Irak, hat sich Al-Qaida angeschlossen. Also von daher ist er kein unbeschriebenes Blatt, und es wussten alle religiösen und ethnischen Minderheiten vor Ort natürlich. Und als Minderheit ist man immer in der Defensive, und deswegen war die Situation sehr unklar und alle hatten große Angst.
Wie war das für die unter Assad als Minderheit?
Dazu muss man wissen, Syrien ist ja ein Land voller Minderheiten. Also es gibt ja wahnsinnig viele ethnische Minderheiten. Es gibt die Aramäer, die Armenier, die Assyrer, die Jesiden. Es gibt die Kurden natürlich als größte Minderheit. Dann gibt es ganz viele religiöse Minderheiten, die Alawiten, die Drusen, die Christen. Und viele Minderheiten haben natürlich im Lauf der Jahre immer versucht, sich einzurichten. Und das diktatorische Regime von Assad war ja ein säkular-nationalistisches. Das heißt, die religiösen Komponenten waren zu der Zeit eigentlich ausgeblendet. Und es schien immer so, als würde Bashar al-Assad den religiösen Minderheiten Schutz gewähren. Aber wenn man sich's genau anschaut, ja, hat er ihr Schicksal an seines gebunden, sozusagen. Also sie haben die Füße stillgehalten. Dafür hatten die Christen natürlich offiziell ihre Feiertage und so weiter, die sie begehen durften. Ja. Das war überhaupt kein Problem. Aber natürlich war klar, dass hier keiner aus der Reihe tanzt. Sonst ist dieser Schutzstatus gefährdet. Das heißt, es waren einfach Abhängigkeiten gegeben. Das hat die Christen betroffen. Das hat die Christen auch oft in die Lage gebracht, dass ihnen vorgeworfen wurde, das Regime zu stützen. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen.
Haben wir darüber gesprochen? Oder war das in der Folge zu Ägypten? Also die Art und Weise, wie es funktioniert, ist ja in vielen Ländern ähnlich.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel in Ägypten auch oft das Thema, wenn Christen versuchen, ihre Lücke zu finden und unbehelligt ihrer Arbeit nachzugehen und ihr religiöses Leben auch ausleben zu dürfen, dann ist es so unter diesem Vorwand eines Schutzstatus, aber es ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck, der auf diesen Minderheiten lastet, da auch mitzumachen und die Füße stillzuhalten, dann funktioniert's.
Das heißt, die Christen konnten ihre Religion ausüben und plötzlich kommen da jetzt Islamisten und übernehmen die Macht. Das ist mit Angst verbunden. Du hast eben erzählt, die haben sich auch erstmal wirklich weggeduckt, haben die Gegend verlassen, wenn sie konnten. Wenn sie nicht konnten, haben sie halt wirklich stillgehalten. Und sie haben es überstanden.
Sie haben es überstanden. Man muss vielleicht hier nochmal differenzieren, dass in den großen Städten, wo die meisten Syrerinnen und Syrer leben, die Großstädte wurden ja in diesen Kriegsjahren durch die Hilfe von Russland vom Regime wieder zurückerobert. Das heißt, hier war das Regime stark und für die Christen war ihr Alltag gut möglich, sozusagen. Ja, also sie
durften, ich erinnere mich an unser Gespräch vor einem guten Jahr.
Konnten ihre Religion ausüben.
Da hast du immer erzählt, wie die Don Bosco-Leute Schulunterricht machen konnten und das relativ nach neuer Normalität klang.
Ganz unbehelligt, und natürlich hatte das Regime ja auch was davon. Da war zumindest noch jemand, der überhaupt Schule angeboten hat und der einigermaßen die Füße stillgehalten hat, war ja auch im Sinne des Regimes. Ja. So ging das, diese Koexistenz. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass es natürlich andere Regionen gibt in Syrien, wo die Christen anderes erlebt haben in den letzten Jahren. Also zum Beispiel in den Gebieten im Nordosten oder entlang der türkischen Grenze, in dieser Gemengelage, wo auch der IS noch da ist, von den Kurden eingehegt sozusagen, aber wo auch Splittergruppen, Söldnergruppen, islamistische ihr Unwesen getrieben haben und durchaus auch christliche Dörfer ausradiert haben, gerade oben im Grenzgebiet, und Kirchen abgebrannt wurden. Das hat aber parallel stattgefunden, aber das waren eben Gebiete, die für das Regime momentan eben keine große Einflusszone waren.
Also in den Städten war es so, wir halten mal still und das, was da kommt, können wir nicht so richtig einschätzen. Es kann schlechter, es kann besser werden. Es gab Gegenden, in denen klar war, es kann nur besser werden.
Ja, und der Preis war natürlich für alle hoch, weil das habe ich ja selbst erlebt bei meiner Reise vor 2 Jahren. Es ist ja ein eingefrorener Konflikt. Ich bin ja wirklich als akkreditierte Journalistin eingereist und es war sofort offensichtlich, hier herrscht die Angst, und es war ein Arbeiten für mich mit angezogener Handbremse, weil man natürlich ja auch keinen seiner Informationsgeber und Partner, die man besucht, gefährden möchte. Und alle natürlich sehr wohl wussten, ich bin offiziell eingereist. Es gab ja mehr als ein Dutzend Geheimdienste unter Bashar al-Assad. Das war bekannt und man fühlte sich auch immer beobachtet. Und ja, kein falscher Schritt. Und wir konnten ja auch nicht alles besuchen.
Eins dieser Bilder, die jetzt nach der Revolution durch alle Medien gegangen sind, sind ja die von dem Gefängnis, dem Saidnaya, oder wie spricht man es aus?
Saidnaya.
Saidnaya-Gefängnis in Damaskus. Mhm. Ganz, ganz fürchterliche Zustände. Seit Beginn des Bürgerkriegs sollen dort 30.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Und zu dem Zeitpunkt der, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, Befreiung, wie auch immer, saßen da noch Tausende drin, die man auch gar nicht so leicht befreien konnte, weil es ganz viele Tunnel gab und irgendwie Geheimcodes, um Türen zu öffnen. Als du dort gewesen bist, hast du dieses Gefängnis gesehen.
Mhm, ich hab's gesehen.
Konntet ihr darüber reden? Wussten die Leute, mit denen ihr zusammen wart, was da drinnen passiert?
Wir waren unterwegs zu einem Außentermin. Also wir haben Damaskus verlassen und wollten in einen Ort, der weiter weg liegt. Und diese Straße führt an dem Gefängnis vorbei. Also Saidnaya ist so ein bisschen weg von der Straße. Man sieht es dann, wenn man fährt, so rechts oben am Hügel liegen. Und jeder in diesem Auto wusste alles zu diesem Gefängnis. Also das ist ja dieses große Bekannte. Es gab ja viele kleine Gefängnisse auch. Aber das war völlig offensichtlich, dass jeder in dem Auto genau alles dazu weiß. Aber es war so, ja, wie eine große Einschüchterung. Also unser Fotograf hat auch kein Bild von diesem Gefängniskomplex gemacht. Außen war ja diese Militärzone. Es gab ganz viele Wachen entlang der Straße.
Von sich aus nicht oder haben die Partner ihn dazu aufgefordert?
Sie haben das nicht mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Es war einfach so eine ungute Situation. Da waren auch Wachposten und es war völlig klar, dass es gewisse Dinge gibt, die man jetzt besser nicht macht. Wir natürlich noch viel mehr mit dem Bewusstsein hier bei unseren Partnern zu sein. Und wir werden im Zweifelsfall aus dem Land geworfen. Aber die bleiben und bekommen dann große Probleme. Umso mutiger war es ja auch von den Partnern, uns zu empfangen. Wir waren ja zum Beispiel auch mal eingeladen zu einem Abendessen bei einer Familie. Und die Familie war sich sicherlich bewusst, dass das bekannt ist, dass sie das jetzt macht, uns einlädt und
also
empfängt.
Also ihr wart wahrscheinlich unter Beobachtung und irgendwelche Geheimdienste haben geschaut, wo gehen denn diese Journalisten überall hin?
Sicherlich war das so bekannt. Und das muss man halt immer mitdenken. Und so ging es auch, als wir an diesem Gefängnis vorbeigefahren sind. Das ist einfach, fühlt sich nicht gut an. Und es gab auch gewisse No-Go-Areas, also diese Hot Zones zum Beispiel, die man jetzt die ganze Zeit in den Medien sieht. Svenja Schulze, die Bundesentwicklungsministerin, war ja jetzt auch in Damaskus und hat sich auch fotografieren lassen in diesen Vororten von Damaskus, die komplett zerbombt wurden. Das sind diese sogenannten Hot Zones, wo wirklich alles in Trümmern liegt. Wir wären wahnsinnig gerne damals dorthin, der Fritz Stark und ich, und hätten uns das angeschaut. Aber das war tatsächlich was, wo die Partner gesagt haben, das können sie nicht machen mit uns.
Weil man im Ausland nicht zeigen wollte, wie kaputt das da ist? Oder warum waren das Hot Zones?
Ja, natürlich. Das sollte
das
nicht gezeigt werden.
Okay.
Und wenn die Partner mit uns dahin gefahren wären, hätten sie Probleme bekommen.
Ja, ja, klar. Das ist dann klar. Aber für mich war jetzt nicht ganz klar, warum der Staat oder die Machthaber nicht wollten, dass man dorthin fährt. Also es war nicht so, dass das Leben da besonders gefährlich ist, dass noch besonders viele Kämpfe stattgefunden haben, sondern sie wollten dieses Bild nicht nach außen transportieren.
Genau, und das sind ja jetzt genau die Bilder, die wir sehen. Diese Zerstörung, dieses Gefängnis. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Bevölkerung Damaskus dahin geströmt ist. Sofort, nachdem klar war, Bashar al-Assad ist gefallen, war das dieser Ort, weil...
Das Gefängnis
Saidnaya, weil das ist so symbolisch auch damit verbunden und so viele kennen jemanden, haben Familienmitglieder verloren, vermissen sie immer noch. Es sind ja auch gar nicht alle wieder aufgetaucht. Es bleiben auch so viele vermisst. Und das waren natürlich schon sehr starke Bilder, die für dieses ganze Ausmaß stehen, das angerichtet wurde über die Jahrzehnte.
Und genau das Gegenteil von diesen Bildern ging ja auch durch die Presse, nämlich Bilder aus dem Präsidentenpalast. Hast du den jemals gesehen?
Ja, der Präsidentenpalast, der ist ja ziemlich offensichtlich auch gebaut, so auf einem Hügel in Damaskus. Kasyun heißt der. Und nicht umsonst war das dieser andere Ort, an den die Syrer sofort geströmt sind, weil das war eine Festung, muss man sich vorstellen, wie die Akropolis oben am Berg. Ich glaube, gute 30.000 Quadratmeter hat dieser Palast an Räumen, alles Marmor aus Italien. Also wir haben es jetzt selber auch gesehen in den Nachrichten, unfassbare Bilder, die Menschen konnten es nicht fassen und es war natürlich eine Bastion. Also aus dem Arabischen übersetzt lautet der Name dieses Palasts, Palast des Volkes, dass er natürlich nie war. Das ist völlig absurd. Kein Mensch war dort jemals.
Na gut, Menschen waren schon drin, aber
nicht das einfache Volk.
Genau.
Von denen war nie jemand dort und nicht umsonst war das jetzt natürlich auch dieses Faszinosum, da hochzugehen und sich das anzuschauen.
Und zu plündern, oder?
Und zu plündern. Es wurde geplündert, es wurden Möbel rausgetragen, es wurde natürlich auch einiges in Brand gesteckt. Ja, es ist natürlich auch wahnsinnig viel Wut da.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da so einen Stuhl rausschleppe und sage, hey, den habe ich erarbeitet, meiner.
Ja, da gab es auch Bilder tatsächlich, dass diese feinen Möbel alle davon getragen wurden.
Ja, das war die Reaktion im Land. In Deutschland haben auch Menschen reagiert, unter anderem Jens Spahn. Mhm. Der ja gefordert hat, sofort alle syrischen Geflüchteten zurückzuschicken. Das hat auch zu einigen Reaktionen, sage ich mal, geführt. Ich möchte es auch gar nicht weiter kommentieren, wie christlich ich persönlich diese Forderung finde. Aber deine Einschätzung als jemand, der gesehen hat, wie das Land aussieht, wie die Lage dort ist, kann man das überhaupt machen?
Ich fand es wahnsinnig unverschämt, muss ich tatsächlich sagen. Ich war fassungslos, aber der Shitstorm hat ja dann auch gleich stattgefunden. Solche Äußerungen kann man natürlich auch nur tun, wenn dieses grundlegende Wissen über die Dynamiken und über die ganze Region und die Zusammenhänge nicht gegeben ist. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, aber es ist einfach... Ja, es ist eigentlich mehr als Wahlkampfgetöse gewesen. Da waren schon die Grenzen des Populismus überschritten, fand ich. Also es war einfach unmenschlich und es entbehrt jeglichen Respekts und Weitblicks. Man kann nicht sagen, hier 1.000 Euro Startgeld und die Charterflüge und die Situation im Land habe sich ja grundlegend geändert. Nichts davon ist wahr.
Wie ist die Situation, wenn du es nochmal kurz zusammenfasst? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Wohin würden die Menschen kommen?
Ich habe es ja selber erlebt, als ich ankam. Wir sind dann so nach Damaskus reingefahren und auf den ersten Blick war es gar nicht so ersichtlich. Auf den zweiten sehr wohl, dass diese ganze bürgerliche Schicht, diese Mittelschicht absolut in die Armut abgerutscht ist über diese Kriegsjahre, über diesen eingefrorenen Konflikt. Durch die Isolation, in die Bashar al-Assad sein Volk geführt hat, war dort gar nichts mehr. Die Arbeitslosigkeit ist wahnsinnig hoch nach wie vor. 90% der Menschen leben in Armut. Ich glaube, es sind von ungefähr 24 Millionen, sind laut UN gute 16 Millionen von humanitärer Hilfe abhängig. Es gibt ja auch kaum Jobs. Und das war die Situation dort, was jetzt die Wirtschaft angeht.
Die jetzt auch nicht schlagartig sich ändert, weil andere Menschen die Macht haben.
Es müsste einem Jens Spahn völlig klar sein, dass sowas sehr lange dauert. Auch Schulen zum Beispiel. Also ich meine, wir haben hier fast 1 Million Syrerinnen und Syrer in Deutschland, auch mit Familien, die sich hier angesiedelt haben. Wenn man jetzt zurückgeht nach Damaskus und denkt, also zum Beispiel die Kinder in die Schule zu schicken, das ist wahnsinnig schwierig. Es fehlt an Lehrern, es fehlt an allem.
Es gehen eh schon nur die Hälfte, hattest du eben, glaube ich, schon gesagt, der Kinder, die dort sind jetzt zur Schule, weil es einfach nicht mehr Schulen gibt.
Die Strukturen sind gar nicht mehr gegeben.
Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich bin hierher geflohen vor, was war das dann, 10, 11 Jahren, habe hier eine Familie gegründet und die sind jetzt gerade in der Grundschule. Die reiste ja auch nicht ratzfatz raus. Also ich meine, du hast selber Kinder, ich habe ein Kind.
So funktioniert das nicht.
Macht man nicht.
Es sind 13 Millionen Menschen vertrieben worden oder geflohen. Es sind allein ungefähr 6 Millionen Binnenvertriebene. Also in Syrien selbst leben 6 Millionen Menschen nicht mehr an dem Ort, an dem sie vorher waren. Ich habe es in Damaskus gesehen. Es sind wahnsinnig viele Häuser und Wohnungen leer. Viele wurden auch von anderen Familien eingenommen. Das sind ja jetzt 14 Jahre Krieg. Da leben inzwischen auch andere Familien. Man kann gar nicht davon ausgehen, dass sein Haus oder seine Wohnung überhaupt noch da ist. Abgesehen davon ist noch nicht klar, wohin steuert jetzt diese Übergangsregierung? Wohin steuert dieser Staat mit einer islamistischen Miliz an der Macht? Das ist noch abzuwarten. Die Versprechen hören sich gut an, aber wir können dazu noch gar nichts sagen. Und von daher ist man meilenweit davon entfernt, Menschen in ein sicheres Land zurückzuempfehlen. Das muss tatsächlich auch ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für so viele Syrerinnen und Syrer, die hier leben.
Natürlich. Also auf jeden Fall erstmal ein bisschen abwarten, wie die Lage sich entwickelt. Denn, und das hast du auch herausgefunden, es hat sich schon einiges getan. Einiges ist tatsächlich schon besser geworden. Das haben dir eure Projektpartner erzählt. Was, das berichtest du uns in der zweiten Februarfolge und die erscheint am 19. Februar. Bis dahin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, eure
Christina Balbach
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.